Sehr schön, bei euch zu sein heute Morgen. Viele von euch haben mich schon so herzlich begrüßt, du auch von hier vorn und ihr anderen, ihr lächelt jetzt alle so schön. Ich fühle mich wohl und das ist gefährlich, weil wenn ich mich wohlfühle, sage ich einfach, was ich denke. Aber wenn es dann das ist, was auch der Herr denkt, dann ist es eine richtig gute Sache. Ich glaube, uns geht es allen miteinander ganz gleich. Wir lieben es, wenn man uns erkennt, wenn man weiß, wer wir sind, wenn unsere Identität wahrgenommen wird. Stimmt das? Ich will euch da einfach mal so erzählen, was ich mal erlebt habe. Ich war mal in der Bank und weil der Geldautomat kaputt war, mussten alle am Schalter Geld abheben. Und vor mir war eine Dame, die wollte Geld abheben und die hatte ihren Personalausweis nicht dabei. Und hat natürlich nichts bekommen. Und die Frau hinterm Schalter sagte, ich kann sie nicht identifizieren. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Frau Müller sind. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, deswegen darf ich ihnen kein Geld geben. Und diese Frau wurde immer energischer. Ich bin aber Frau Müller. So, ich glaube, wir alle haben diese Sehnsucht in uns, dass wir wahrgenommen werden als der Mensch, als die Persönlichkeit, die wir eigentlich sind. Und mir geht es da auch als Prediger manchmal so, wenn ich irgendwo auftauche, wo ich mal war, manchmal kommen dann Menschen auf mich zu und sagen, weißt du noch, als wir, und du weißt doch, wer ich bin. Und dann muss ich manchmal eingestehen, nein. Dein Gesicht ja, aber dein Name, deine Geschichte, das ist bei mir nicht mehr präsent. Und man merkt dann so, dass es im Menschen innerlich doch zu einer Enttäuschung führt. Weil eigentlich wollen wir gekannt sein. Wir wollen, dass unsere Identität wahrgenommen wird. Und hey, ja, das ist ungeheuer wichtig. Du selber, du musst wissen, wer du bist. Deine Identität muss für dich geklärt sein. Du musst wissen, wer du bist. Aber da haben wir ein kleines Problem. Das ist gar nicht so einfach, weil wir alle sind in der Situation, dass wir eigentlich genau genommen drei Bilder von uns selbst haben. Du denkst wahrscheinlich, nee, Marco, ich nicht. Ich bin nur einer. Ich bin nicht schizophren oder so. Ich höre auch keine Stimmen. Ich habe nur ein Bild von mir selber und auch nur eine Stimme, die zu mir redet. Na, das meine ich gar nicht. Was ich sagen möchte ist, wir alle haben drei Selbstbilder, die wir durch die Gegend schleppen. Das eine ist, und lass mich das ganz kurz erklären, das ist, wie ich gesehen werden möchte. Jeder von uns möchte auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden, stimmt das? Wenn du jetzt sagst, nee, ich nicht, sage ich dir doch, willst du doch die Art, wie du dich kleidest, die Frisur, die du hast, wie sehr du dich schminkst oder nicht, welche Brille du trägst, wie du redest, was du von dir preisgibst, all das trägt dazu bei, dass du nach außen ein Bild darstellst, wie du wahrgenommen werden möchtest. Daran ist auch nichts Falsches, oder? Aber wir alle möchten auf eine gewisse Art und Weise gesehen werden. Das ist ein Bild von uns. Ein anderes Bild ist aber, wie die Menschen uns sehen. Und wie andere Menschen uns wahrnehmen und sehen, ist manchmal ganz anders als das, was wir eigentlich wahrgenommen wissen wollen. So, es gibt das Bild, wie wir gesehen werden wollen und das Bild, wie wir gesehen werden. Und dann gibt es da noch ein drittes Bild, nämlich das, wie ich wirklich bin. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Bild, wer wir wirklich sind, das kennt eigentlich nur Gott. Weil wir selber, wir pendeln so ein bisschen hin und her in unserer Wahrnehmung zwischen dem, wer wir sein wollen, zwischen dem, wie wir gesehen werden. Und manchmal fühlen wir uns mehr so und manchmal fühlen wir uns mehr so. Manchmal müssten wir dieses Pendel anhalten und darauf hören, was Gott zu uns sagt, wer wir wirklich sind. Und ich möchte mit uns heute Morgen in allererster Linie über dieses Bild sprechen, das Gott von uns hat. Und lass mich das nochmal betonen. Gott weiß, wer du bist. Gott kennt dein innerstes Wesen, dein Herz, die Essenz deines Daseins. Und ja, das ist auf der einen Seite ein bisschen ernüchternd, weil Gott kennt all meine Schwächen, all deine Schwächen, all meine Fehler, all deine Fehler. Er kennt alles, er weiß alles über uns. Aber das ist auch sehr erbauend und sehr ermutigend, weil Gott hat eine Idee für unser Leben. Er hat uns geschaffen als die Persönlichkeit, die wir sind und er will das Allerbeste aus uns herausholen. So, Gott hat gute Gedanken über dich und über diese guten Gedanken sprechen wir heute Morgen. Wir reden darüber, wer du für Gott bist. Okay, lass mich einführend noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wie viel du Gott wert bist. Denk ganz kurz mit mir darüber nach. Und vielleicht bist du heute eins der ersten Male da und vielleicht hörst du das zum ersten Mal wirklich bewusst. Du bist Gott so wertvoll, dass Jesus Christus, der schon immer als Gott existent war, als Mensch auf dieser Erde geboren wurde. Das hat Gott für dich gemacht. Für dich ist er Mensch geworden, um heranzuwachsen, zu leben, zu lehren und Wunder zu tun, ein Vorbild zu geben, um dann am Ende abgelehnt an einem Kreuz zu sterben, um deine Sünde und meine Sünde auf seine Schultern zu laden, sein Leben für dich und für mich zu geben, aus sich heraus bluten zu lassen, um am Ende zu sterben, beerdigt zu werden, von den Toten aufzuerstehen, in den Himmel aufzufahren, um Gott, dem Vater, zu sagen, und ich will, dass genau er und genau sie zu mir in den Himmel kommt. So sehr liebt Gott dich. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn, den einzigen Sohn, der jemals geboren wurde, für dich und für mich gegeben hat, damit wir, wenn wir ihm folgen, an ihm glauben, ewiges Leben haben. Gott liebt uns, Amen. Hey, Gott liebt uns. Gott liebt uns so sehr. Und deswegen möchte ich eine These über diese Predigt stellen und die lautet so: Du bist nicht jemand, weil du etwas im Leben erreicht hast. Das soll uns erstmal Entspannung bringen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, du musst nichts erreichen, sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir in unserem Leben Frucht bringen und was hervorbringen. Davon bin ich überzeugt. Aber lass uns mal ganz kurz entspannen und mal ganz kurz Frieden in unserer Seele finden. Du bist nicht jemand, weil du etwas erreicht hast, sondern du kannst etwas erreichen, weil du jemand bist. Das ist eine gute Wahrheit, oder? Du bist nicht jemand, weil du etwas erreicht hast. Du kannst etwas erreichen, weil du jemand bist, weil du bist, wenn du mit Jesus lebst und ihm folgst, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Amen. Hey, und als Kind Gottes haben wir in diesem Leben die Möglichkeit, mit Gott was auf die Beine zu stellen, aber nicht, weil wir uns anstrengen müssen, weil wir irgendwas hervorbringen müssen, sondern weil wir jemand sind. Wenn du mich heute Morgen nach einem Titel für diese Predigt fragen würdest und vielleicht fragt ja jemand danach, wenn nicht, ist nicht schlimm, ich sage den Titel trotzdem. Der Titel dieser Predigt lautet: Wenn du bist, der du sagst, dass du bist. Das ist eine wörtliche Rede. Von wem die ist, erfahren wir gleich. Sie ist auf jeden Fall nicht von Gott, auch nicht von uns selber, sondern von jemand anderem, der sagt: Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann. Schon mal irgendjemand so eine Stimme gehört? Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann. Lass uns noch einmal miteinander beten, dass das Wort Gottes heute Morgen wirklich bis in die Tiefe in unser Herzen hineinfallen kann. Und wisst ihr was, weil es so ein klein bisschen frisch im Raum ist, also ich bin jedenfalls so ein Frostködel, deswegen friere ich immer sehr schnell. Lasst uns einmal miteinander aufstehen, noch einmal bewegen. Hey, wir sind so international hier. Ich höre die ein oder anderen Praise the Lord und preis den Herrn Wort. Lasst uns miteinander einmal laut werden. Können wir mal für einen kurzen Moment lang alle Latinos und Afrikaner sein und einmal so richtig den Herrn preisen? Hey, come on, praise the Lord. Ach so, ja, ich wurde am Anfang, glaube ich, in der Begrüßung erwähnt, aber ich erzähle gleich noch, wer ich bin, wenn das für Sie von Bedeutung ist. Aber glauben Sie mir, Gott ist wichtiger an diesem Morgen als ich. Himmlischer Vater, wir kommen vor deinen Thron und wir ehren dich heute Morgen und wir geben dir Lob für das, was du für uns getan hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und himmlischer Vater, während wir dich preisen, beten wir, dass du deinen Heiligen Geist auf uns ausgießt und dass du, Heiliger Geist Gottes, uns heute Morgen, Jesus Christus, als gekreuzigt, als gestorben, als begraben, als auferstanden und als verherrlicht vor Augen malst. Herr, und mal du uns unsere Identität in dir vor Augen. Rede, du Heiliger Geist Gottes, und verherrliche dich im Namen Jesu Christi. Ich bete, dass jeder Mensch, der heute Morgen mit Schmerz in der Seele in diesen Saal gekommen ist, geheilt und wiederhergestellt diesen Saal verlässt. Im Namen Jesu Christi, himmlischer Vater. Amen. Amen. Preisen dich, Lord. Preisen dich, Herr. Ci adoramus, Señor. Alabamus tu nombre. Preise dich, Jesus. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Dann erzähle ich euch noch kurz, wer ich bin. Ich habe ja auch eine Identität. Also, ich heiße Marco, ich komme aus Wehna. Das ist die Metropole Ostfrieslands, genau genommen des Rheiderlands. Wenn man noch ein bisschen weiter fährt, fällt man von der Erdplatte und landet im Nirgendwo oder in Holland. Ich bin dort in der Riverside Church, bin Pastor im BFP und heute Morgen hier, um euch Gottes Wort zu bringen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass ich ein Ehemann bin und dass ich 3 Enkelkinder habe inzwischen. Das dritte ist jetzt 2 Wochen ungefähr alt. So, deswegen bin ich sehr gut gelaunt auch heute Morgen hier. Weil ihr müsst Folgendes verstehen. Also meine Frau kommt aus Brasilien, mein Schwiegersohn kommt aus dem Iran. Das heißt, meine Enkelkinder haben durchschnittlich schwarze Haare und braune Augen. Aber der dritte, der dritte hat so leicht blonde Haare. Und alle Welt sagt, der sieht aus wie ich. Weil ich meine, und diesen Tag feiere ich einfach ein bisschen. So, ich möchte mit uns heute Morgen Gottes Wort lesen und eine etwas längere Passage. Deswegen seht es mir nach, wenn wir 5 Minuten später beim Mittagessen heute sind. Aber diese Bibelstelle ist mir wichtig. Sie steht im Matthäusevangelium im 3. Kapitel und geht bis ins 4. Wir lesen von Matthäus 3, Vers 13 bis Matthäus 4, Vers 11. Ihr kennt alle diese Bibelstelle, aber ich lese sie uns einmal vor und weil ihr Gottes Wort genauso liebt wie ich, dürft ihr zwischendrin einfach mit einem Amen abfeiern. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Erste Schlüsselbibelstelle. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und wenn du heute Morgen weiblichen Geschlechts bist, versteh das. In der Bibel, wo Sohn steht, sind auch Töchter mit eingeschlossen, weil genauso auf Griechisch ist es auch auf anderen Sprachen. Wenn die männliche Form gewählt wird, schließt es alle Geschlechter ein. Also bist du genauso als Tochter mit angesprochen. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich höre, wie die Stimme des Heiligen Geistes das heute Morgen in unsere Herzen pflanzen möchte. Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Es geht dann weiter. Und dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du sagst, dass du bist, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du bist, wer du sagst, der du bist. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Und Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Und da verlässt ihn der Teufel und seine Engel kamen herbei und dienten ihm. Hey, unsere Identität ist eine ungeheuer wichtige Sache. Wir müssen wissen, wer wir sind. Denn jeder Angriff des Teufels und mit dem Teufel aus dieser Welt und aus unserer Zivilisation heraus richtet sich gegen unsere Identität. Das sehen wir in der heutigen Zeit und Gesellschaft umso deutlicher. Und hey, diese Predigt richtet sich nicht nur an junge Leute, aber ganz besonders an die Jüngeren unter uns. Weil wenn du erstmal mein Alter erreicht hast, also ich werde dieses Jahr 51 und irgendwie habe ich gelernt, so was man über mich denkt, ist zweitrangig. Das ist nicht von so großer Bedeutung. Viel wichtiger ist, wer ich in mir drinne bin und wozu ich stehe. So, also wenn ich morgens aufstehe, stehe ich nicht mehr mit dem Gedanken auf, wie schaffe ich es, heute allen zu gefallen. Ich stehe meistens mit dem Gedanken auf, wie schaffe ich es heute mal, viele Leute zu provozieren. Deswegen bin ich heute Morgen hier, um dich aus der Reserve zu locken. So, ich glaube, umso weiter wir im Leben fortschreiten, umso gefestigter können wir in unserer Identität auch werden. Aber egal wie alt wir sind, wichtig ist es zu verstehen, wer wir sind. Weil der Angriff des Teufels wird immer auf unsere Person, auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Identität in Christus gerichtet sein. Das begann bei Adam und Eva. Und ich könnte mit euch durchs ganze Alte Testament gehen und wir würden irgendwann bei Jesus landen. Der Angriff zielt darauf, wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann. Diese Stimme werden wir in unserem Leben immer wieder hören. Und der Teufel, er lügt nicht, indem er uns etwas versucht unterzuschieben, was zu 180 Grad anders ist als die Meinung Gottes. Er verdreht nur einen Buchstaben oder sogar nur ein Satzzeichen, um uns in seine Fänge zu holen. Ich meine, denk mal kurz mit mir über Adam und Eva nach. Was sagt der Teufel? Der Teufel sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr werden wie Gott. Was hat Gott gesagt? Ihr seid in mein Bild geschaffen, ihr seid wie ich. Was macht der Teufel also? Er nimmt die Wahrheit Gottes und verändert nur ganz leicht den Blickwinkel. Allermeistens setzt der Teufel nur ein Fragezeichen hinter unsere Aussagesätze. Ich werde meine Ehe retten und dafür kämpfen. Du wirst deine Ehe retten und dafür kämpfen? Eines Tages werde ich das Wort Gottes predigen. Du wirst das Wort Gottes predigen? Könnt ihr die Gedankengänge des Teufels nachvollziehen, wie er versucht, uns hinters Licht zu führen? Nicht indem er kommt mit Hörnern und mit einer Mistforke und mit einem Fragezeichen. Kennt irgendjemand von euch Batman? Batman ist mein Lieblings-Superheld. Ich sage euch wieso, weil Batman ist der einzige dieser Superhelden, der keine Superkräfte hat, sondern einfach nur ein cooles Auto. Batman hat nur ein Problem, er trägt die Unterhose über seinen Klamotten. Ansonsten ist er völlig in Ordnung. Batman hat einen Gegenspieler. Der eine ist der Joker, aber der andere, es gibt noch einen, der trägt immer so grüne Klamotten. Der ist der Riddler. Der Riddler, also der Rätselsteller, der Riddler hat folgendes Markenzeichen. Immer wenn er Chaos angerichtet hat, hinterlässt er einen Zettel mit einem Fragezeichen drauf. Das ist das, was der Teufel in unserem Leben tun will. Einfach ein Fragezeichen setzen. Ich bin ein Mann. Du bist ein Mann? Ich bin eine Frau. Du bist eine Frau? Merkt ihr, wie der Teufel Fragezeichen setzt und zu was für Verwirrungen das führen kann? Und heute werden diese Fragezeichen bei kleinen Kindern sehr, sehr früh gesetzt. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, seid ihr meiner Meinung? Ich glaube, Gott hat uns eine Identität gegeben und wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Hey, lass mich diesen Bibeltext noch einmal ganz kurz und ganz klein bisschen freier wiedergeben. Wie beginnt das? Was haben wir als erstes gelesen? Jesus kommt zu Johannes dem Täufer. Und lasst uns an dieser Stelle mal darüber ganz bewusst werden. Bis hierhin war Jesus der Sohn von Josef und von Maria. Wir alle wissen, Josef war nicht der Papa, aber für die Welt war Josef der Papa und Jesus war der Zimmermann in Nazareth. Und irgendwann fängt er an loszumarschieren und taucht bei Johannes dem Täufer auf. Wer kannte Jesus bis dahin? Niemand. Und Jesus reiht sich in eine Schlange von Leuten, die sich anstellen, um in dem schlammigen Wasser des Jordans untergetaucht zu werden. Die Leute stehen in der Schlange, kommen bei Johannes an. Johannes sagt, tu Buße, du Otternbrut, und taucht sie unter und holt sie wieder raus. Und dann kommt der Nächste und das war Taufe am laufenden Band. Und irgendwann in dieser Schlange, ein Schritt nach dem anderen, rückt Jesus immer dichter heran. Und irgendwann steht Jesus vor Johannes und Johannes sagt, du, nein,
Und dann gibt es so eine kleine Diskussion, doch, muss und nein, so nein, doch, oh. Und irgendwann, Jesus wird untergetaucht und kommt aus dem Wasser wieder heraus. Und in diesem Moment öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus. Und es kommt eine Stimme aus dem Himmel von Gott, dem Vater. Merkt ihr, dass die ganze Dreieinigkeit in diesem Moment anwesend ist? Der Heilige Geist kommt, um sich auf Jesus zu lagern. Und der Vater redet aus dem Himmel mit hörbarer Stimme und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich übersetze das mal auf Neudeutsch. Was Gott sagt ist, das ist mein Junge, er ist einfach spitze. Und ich weiß, irgendjemand hier unter uns, der Kinder hat. Also, da ich schon Enkelkinder habe, habe ich logischerweise auch Kinder. Und als meine Tochter, also die Enkelkinder für mich produziert, ja, mein Sohn ist noch, der wartet noch drauf, aber meine Tochter ist da völlig am laufenden Band unterwegs. Ja, meine Güte, die Altersversorgung muss ja für alle gesichert werden. So, als meine Tochter im Teenager, kurz vor Teenageralter war, hatte sie die glorreiche Idee, ich will mal Fußball spielen. Man muss aber wissen, also meine Tochter ist genetisch mehr brasilianisch, also so zierlich, tänzerisch und so weiter unterwegs, aber eher nicht so für Holzfäller Fußball in Deutschland, so Frauenfußball in Deutschland, so nicht so dafür geeignet. Und so war, ich war mal mit bei so einem Fußballspiel. Die gegnerische Mannschaft waren 14-jährige Mädchen aus einem Dorf, das hieß Holthusen. Also falls jemand Holthusen kennt, dann bist du im Rheinland zu Hause. Holthusen, da wohnen wirklich Holzfäller. Also, und diese 14-jährigen Mädchen spielten gegen meine 11- oder 12-jährige Tochter mit Mannschaft, die alle auch in dem Alter waren. Die haben irgendwie auch entsprechend 14-0 oder so gewonnen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich noch daran, wenn der Ball nur in die Nähe meiner Tochter gekommen ist und ich glaube, der dichteste Ballkontakt war 10 Meter oder so und sie lief dann da so fröhlich auf den Platz, bei jeder Bewegung, die sie gemacht hat, das ist mein Mädchen, lauf, Joyce, lauf, du schaffst es, du triffst den Ball, du kommst noch dran, du kommst an den Ball, ran da, schmeiß sie um, tret gegen das Schienbein, mach irgendwas, Joyce. Warum? Hat sie irgendetwas geleistet? Nein. Hat sie irgendetwas erreicht? Nein. Warum? Warum mein Zuspruch? Warum mein Herzblut auf diesem Fußballplatz in völliger Verschwendung meiner Energie? Weil sie meine Tochter ist. Ganz einfach. Und wir müssen es verstehen. In dem Moment, als Jesus bei Johannes dem Täufer auftaucht, er hat bis dahin noch nichts geleistet. Kein Wunder vollbracht, kein Menschen gerettet, noch nicht gelitten am Kreuz oder irgendetwas. In diesem Moment schaut Gott der Vater mit einem Herzschlag aus dem Himmel, den er nicht unterdrücken kann. Er muss einfach ausrufen, das ist mein Junge, mein Sohn, das ist er. Ich glaube, als Eltern können wir diesen Herzschlag nachvollziehen, oder? Ich möchte dir heute Morgen sagen, genauso denkt und ruft Gott über dich aus, wenn er dich betrachtet. Du bist sein Junge, du bist sein Mädchen. Sein Herz schlägt und brennt für dich. Du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Und ich möchte heute Morgen einmal diesen knechtenden Geist, das klingt fromm, aber ich meine es so, wie ich sage, von uns abnehmen. Wir sind keine Angestellten Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Oft sind wir als Christen so unterwegs, dass wir meinen, wir müssen für Gott irgendwie etwas leisten, etwas hervorbringen, bis seine Liebe dann bei uns ankommt. Lass mich das so deutlich sagen. Gott liebt dich einfach, weil du bist. Und daran gibt es nichts zu rütteln und das geht nicht zu erschüttern. Und dann gibt es noch so eine kleine Lüge in den Gedanken von manchen Christen. Und vielleicht ist heute Morgen ja auch jemand hier und du hast diesen Gedanken, Gott hat so Lieblingskinder. Ja, dass die Lieblingskinder Gottes sind so die da so singen und die so das Mikro in der Hand haben und die ganz besonders heilig sind und die Bibel so auswendig kennen und das sind so seine Lieblingskinder, aber ich bin jetzt mehr so, also das sind so die Lieblingskinder und ich bin so auch ein Kind Gottes. Bei Gott gibt es das nicht. Jeder von uns hat ein unerschöpfliches, unendliches Maß der Liebe Gottes für sich zur Verfügung. Gott liebt dich unendlich. Es gibt keine Abstufung. Wir sind alle gleich geliebt. Individuell ja, aber gleich geliebt. Wir können Gott unterschiedlich gefallen, das stimmt, aber gleich geliebt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Beides, dieses Angestelltenfühlen oder dieses abgelehntes Kindfühlen, beides wurzelt meistens in einem falschen Vaterbild, das wir als Menschen haben. Und ich weiß nicht, wie dein Vater war. Und hier für alle Mütter, nicht, dass euer Verhalten egal ist. Aber oft ist es der Vater, der bei Menschen Probleme auslöst. Und ich sage das, weil ich Vater bin und das weiß, dass es so ist. Ich habe mich immer bemüht, ein guter Vater zu sein. Und mein Vater hat sich immer bemüht, ein guter Vater zu sein. Aber niemand von uns Männern ist jemals ein perfekter Vater. Stimmt das? So, wir machen Fehler. Und wenn wir Fehler machen, dann hat es Konsequenzen im Leben unserer Kinder. Und manchmal müssen wir bei uns selber prüfen, woher kommt mein Gottesbild? Warum ist es verzerrt? Und es hat oft was damit zu tun, wie unsere Beziehung zu unserem Vater war. Und da gibt es, ich packe es ein bisschen in Schubladen und die Abstufungen sind fließend. Es gibt den strengen Vater, der immer gefordert hat. Und oft führt das zu einem Gottesbild von einem Gott, der immer fordert, der mit so einer Rute auf dem Thron sitzt und wenn man was falsch gemacht hat, einem auf die Finger haut. Und das ist ein falsches Gottesbild. Gott ist nicht so. Gott ist einfach nicht so. Und dann gibt es natürlich den gleichgültigen Vater, der oft diese extrem liebevollen Typen, die aber irgendwo gleichgültig sind und die ihren Kindern das Gefühl geben, egal was du tust, es ist sowieso immer falsch. Die einen fordern, es ist nie gut genug und die anderen vermitteln, es ist immer egal, egal was du tust. Und dann gibt es natürlich bösartige Väter, die nicht einzuschätzen gehen und die Situation, dass gar kein Vater da ist. Und all dieses Heranwachsen mit irgendeiner Form von Vater prägt das Bild, das wir in unsere Beziehung zu Gott mit hineintragen. Ist der Gedanke für euch nachvollziehbar? Okay, versteht mich auch, dass ich keinen Vater verurteile für die Fehler, die er mal gemacht hat, weil wir alle Fehler machen. Aber in unserer Gesellschaft, umso mehr die Zeit fortschreitet, ist gerade die Position des Vaters immer weniger präsent im Leben von Kindern. Das ist auffällig, das ist so, oder? So, was wir brauchen, ist ein gesundes Bild von Gott. Und wir dürfen verstehen, dass er der perfekte Vater ist, der keine Fehler macht, der immer liebt, der sehr wohl erzieht, aber aus einer absolut zu 100% liebenden Haltung heraus, der nicht verurteilt, sondern der erzieht zur Rettung. Wir dürfen immer mehr über Gott lernen, um ein wirklich gesundes Bild von ihm zu haben. So, Matthäus 3, soweit wir es gelesen haben, Gott liebt dich, du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Mit diesem Bewusstsein können wir in Matthäus 4 gehen, okay? Weil eine Sache muss uns klar sein. Jesus steigt aus dem Wasser, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Geschichte setzt sich unmittelbar fort. Also hier ist nicht irgendwie jetzt noch 40 Tage Urlaub dazwischen, sondern Gottes Zuspruch, du bist mein Sohn und was als nächstes geschieht ist, ab in die Wüste. Und der Teufel kommt, um zu versuchen, um die Identität anzugreifen. Verstehe etwas mit mir zusammen. Die Identität Jesu war von Anfang an der Angriffspunkt des Teufels. Und Jesus sagt, was sie mit mir gemacht haben, werden sie mit euch auch machen. Also wo wird uns der Teufel angreifen? In unserer Identität. Seid ihr mit mir dabei, ganz kurz auf diese drei Ebenen des Angriffes des Teufels zu schauen, bevor wir miteinander in die Zielgerade und ins Gebet kommen? Hey, die Identität Jesu war der Angriffspunkt. Erinnert ihr euch daran, was die Leute am Kreuz, vor dem Kreuz, zu Jesus am Kreuz gesagt haben? Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann steig doch herunter. Rette dich selbst und uns. Leute, ich muss euch was gestehen, ich bin verdammt froh, dass ich nicht der Messias bin. Wenn ich der Sohn Gottes hätte sein müssen und ich hätte an diesem Kreuz gehangen, in dem Schmerz und in dem Leid, und es würde irgend so ein Vollpfosten vor mir stehen und sagen, komm runter, ich kann euch eine Sache versichern, ich wäre runtergegangen. Ich hätte gesagt, Vater, 5 Minuten Altes Testament, pam, 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 und danke, Vater. Das wäre ich. Das wäre ich. Darf ich euch erzählen, wie ein brasilianischer Pastor diese Bibelstelle so da ausgelegt hat? Er hat gesagt, wäre ich Jesus am Kreuz, hätte ich Folgendes gemacht. Ich wäre nicht vom Kreuz runtergesprungen, sondern ich wäre mit dem Kreuz aus der Verankerung gesprungen, hätte dann Zeit nach vorne gespult, einen Düsenjäger gemacht und den Typen den Kopf abgeflogen. So, das war seine Idee. Ich finde beide ziemlich gut. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Was ich sagen will, ist, wie verwurzelt war Jesus in seiner Identität in diesem Moment am Kreuz, nicht beweisen zu müssen, dass er der Sohn Gottes ist. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Hör gut zu, der Teufel wird uns bis aufs Zahnfleisch herausfordern, um aus uns herauszukitzeln, wer wir wirklich sind. Und in den Momenten der Versuchung wird sich zeigen, was wirklich in uns drin ist. Der Teufel versucht Jesus auf 3 Ebenen. Und ich husch da schnell mit euch rüber. Die erste Ebene, Jesus fastet in der Wüste und er hat Hunger. Und der Teufel kommt und sagt, wenn du bist, der du sagst, dass du bist, dann mach doch diese Steine zu Brot. Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, mach doch diese Steine zu Brot. Und hey, ich weiß nicht, wenn wir diese Bibelstelle lesen, denken wir im ersten Moment, ja klar, das hätte Jesus machen können. Stein sei Brot. Und dann hätte er gegessen. Ich möchte mal ganz kurz mit uns fragen, hätte Jesus das wirklich machen können? Wer denkt, Jesus hätte es machen können? Wer denkt, Jesus hätte es nicht machen können? Oh, bin ich der Einzige? Mist. Ich erkläre es euch, warum ich das glaube. Jesus sagt im Johannesevangelium Folgendes, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Als Jesus auf der Erde ist, ist er ganz Mensch. Darüber sind wir uns im Klaren, oder? Jesus hat in seiner Person selber keine magischen Zauberfähigkeiten. Er ist ganz Mensch. Als er beginnt, Wunder zu tun, tut er es durch wen? Durch den Heiligen Geist, der bei der Taufe auf ihn gekommen ist und ihn zugerüstet hat, um diesen Wunderdienst zu tun. Als Jesus in der Wüste ist, vom Teufel versucht wird, steht dort nicht und Jesus sah den Vater Brote oder Steine zu Brot verwandeln. So, wenn er es gemacht hätte, stelle ich in Frage, dass die Steine wirklich Brot geworden wären. Könnt ihr dem Gedanken folgen? Ihr müsst jetzt nicht meiner Meinung sein. Ihr dürft gerne glauben, Jesus kann das. Ist überhaupt gar kein Problem. Was ich nur sagen will, ist, es könnte ja sein, dass es gar nicht funktioniert hätte in diesem Moment. Und damit bin ich bei uns. Wie leicht geraten wir ins Zweifeln, wenn wir in Not sind. Und wenn wir meinen, zu den Steinen zu sagen, sie sollen zu Brot werden und es irgendwie nicht funktioniert. Irgendjemand so eine Situation schon mal erlebt? Ich glaube, als Eltern kennen wir das. Wenn wir für unsere Kinder beten, dass sie zum Glauben kommen. Und sie kommen noch nicht zum Glauben. Und dann kommt der Teufel. Ja, aber wenn du bist, der du sagst, dass du bist, warum kommen deine Kinder denn nicht zum Glauben? Wenn du bist, der du sagst, dass du bist, warum ist es in deinem Leben so, dass du krank wirst? Wenn du bist, dass du sagst, dass du bist, warum hast du ständig finanzielle Probleme? Wenn du bist, dass du sagst, dass du bist, warum ist dein Chef so fies zu dir? Wenn du bist, dass du sagst, und du betest, und du betest, und du proklamierst, und es passiert nichts. Irgendjemand das schon mal erlebt? Also wenn du wirklich auf dieser Erde lebst, hast du es schon mal erlebt. Weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung und die Dinge werden uns immer zu Widerständen. Und wenn wir ehrlich sind, in unserem Leben werden nicht alle Widerstände ausgelöscht. Stimmt das? Also lass uns sicher sein, wir werden alle nicht an Gesundheit sterben. Vielleicht haben wir Glück, dass der ja vorher wiederkommt. Aber selbst über Elisa heißt es, er erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Wir alle werden irgendwann sterben müssen. Und da können wir beten, solange wir wollen. Also lasst uns eine Sache miteinander verstehen. Nicht jedes Gebet, nicht jede Not, nicht immer begegnet uns Gott so, wie wir das denken. Weil Gottes Wege sind nicht unsere Wege, sondern so viel höher. Und Leute, ich glaube an Gottes Heilung und an seine Wunder. Ich bin Pfingstler aus ganzem Herzen. Ich habe Heilung gesehen, ich bete für Heilung und sie geschehen. Aber manchmal passieren sie nicht. Und was machen wir dann? Lassen wir uns dann in unserer Identität erschüttern? Oder wissen wir, wer wir sind in Christus? Und ich ermutige uns, lasst uns festhalten an der Wahrheit, dass wir nicht jemand sind, weil wir im Leben etwas erreicht haben, sondern dass wir jemand sind, dass wir etwas erreichen können, weil wir jemand sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Nicht reich. Mit Kindern, die schon gerettet sind oder die noch nicht gerettet sind. Und wir glauben weiter und wir beten weiter, aber unsere Identität hängt nicht von dem ab, was um uns herum geschieht. Wenn wir das verstanden haben, sind wir einen Schritt weiter. Lass mich noch euch ein bisschen mehr ärgern. Also wenn du keine Schwierigkeiten mehr konfrontieren willst, komm nach der Predigt nach vorne, wir beten, dass der Herr dich holt. Melde dich für die nächste Mars-Mission an. Auf dem Mars wird es auch Probleme geben. Spätestens wenn zwei Menschen da sind, gibt es dort Probleme. Hey, auf dieser Erde haben wir Not. Amen. Es ist so, diese Erde ist nicht das ist nicht der Himmel. Diese Erde läuft darauf zu, dass die Wehen immer stärker werden, bis Jesus wiederkommt und uns entrückt. Das ist die Realität, die uns die Bibel lehrt. Wenn wir das nicht für uns annehmen, werden wir in unserem Glauben massiv enttäuscht werden. Aber die Wahrheit ist, wir sind Kinder Gottes und wir können durch alles durchgehen, weil wir jemand sind. Und dann sehen wir auch, wie Gott wirkt und wie seine Hand uns befreit, wie er heilt, wie er Wunder tut. Aber Siege gibt es nur, wo Kampf ist. Lebe als Sohn, lebe als Tochter Gottes. Die zweite Versuchung, mit der der Teufel kommt, ist: spring vom Tempel. Hier kommt er sogar mit einem Bibelzitat. Jesus antwortet mit einem Bibelzitat. Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Die zweite Gefahr, die wir als Kinder Gottes haben, ist, dass wir meinen, dass wir uns in irgendeiner Form selbst promoten, uns irgendwie darstellen müssen. Und mir ist was aufgefallen, wenn ich die Evangelien lese, worüber Jesus sich am meisten aufregt. Ich finde es echt interessant. Es kommt eine Frau im Ehebruch ertappt, Jesus hat Gnade und Erbarmen. Es kommt eine Frau, die jahrelang krank ist, Jesus hat Gnade und Erbarmen. Es kommt ein Besessener auf ihn zu, der sowas von vollgedonnert ist mit Dämonen und Jesus hat Gnade und Erbarmen. Aber es steht ein Pharisäer im Tempel und betet und Jesus sagt, sein Gebet wurde nicht gehört, während das vom Zöllner gehört wurde. Und wenn ich sehe, wie Jesus mal so richtig in Rage kommt, dann ist es über religiöse, über heuchlerische Menschen. Amen. So, hey, in dem Moment, wo wir wissen, dass wir innerlich etwas noch nicht sind, aber nach außen etwas darstellen wollen, was wir noch nicht sind, entfernen wir uns von Gott. Jesus hat ein Problem mit Heuchelei, nennt es die Bibel. Weil die Bibel lehrt es andersherum. Wir müssen nicht zuerst nach außen etwas auf die Beine stellen, um dann von innen her von Gott angenommen zu sein. Im Epheserbrief im 2. Kapitel in Vers 10, da heißt es, dass wir das Werk Gottes sind, neu geschaffen sind in Jesus Christus und dass Gott jetzt, weil wir jemand sind, für uns unseren Sieg und unseren Erfolg und unseren Segen vorbereitet hat. Und wir laufen da drin und sammeln das ein. Aber wir brauchen nicht zu versuchen, nach außen was darzustellen, was wir nach innen nicht sind. Hey, ich meine damit nicht, dass wenn du sonntags morgens in die Kirche kommst, dann darfst du schon ruhig lächeln und allen fröhlich Hallo sagen. Wenn ich sage, wir sollen nicht heucheln, meine ich damit nicht, dass wir nicht Gott beginnen, laut zu preisen, unsere Hände zu heben, auch wenn es uns schlecht geht innerlich. Weil wir geben Gott, was er verdient, Amen, nicht das, was wir fühlen. Und wenn wir in die Kirche kommen, begegnen wir den Menschen freundlich. Warum? Weil Gott freundlich ist und weil wir natürlich so handeln wollen, wie Gott handelt. Aber lasst uns nicht irgendeine Fassade aufbauen von geistlichem Überflieger und bei mir ist alles top und ich bin immer auf Wolke 7, weil auf dieser Erde kein Mensch immer auf Wolke 7 ist. Sondern lasst uns authentisch und ehrlich sein in dem, wie wir auftreten und in dem, wie wir leben. Wir sind nicht jemand, weil wir was erreicht haben, sondern wir erreichen Dinge, weil wir jemand sind. Und der dritte Punkt, in dem der Teufel Jesus versucht, ist: Bete mich an. Das ist eigentlich schon dreist, oder? Ich meine, da kommt der Teufel und nimmt den Sohn Gottes, der alle Anbetung verdient, und sagt: Bete du mich an. Aber so ist halt der Teufel. Und um ehrlich zu sein, die Wahrheit ist, der Teufel weiß, dass es hier auf der Erde nur so ein ganz paar Verwirrte gibt, die wirklich den Teufel anbeten als Person. Lass mich da mal erklären. Also wisst ihr, wie die meisten echten, also die echten und gefährlichen Satanisten, was ihre Ideologie ist? Ihre Ideologie ist nicht, dass es da jemanden gibt mit Hörnern und Mistforke, sondern ihre Ideologie ist, dass es den Satan gar nicht gibt, dass er in Wirklichkeit ein Lebensprinzip ist. Und das Lebensprinzip eines echten Satanisten ist nicht, den Teufel anzubeten im Sinne von: Wir huldigen dir, Satan, sondern in dem das Lebensmotto und das Lebensprinzip ist: Tu, was du willst. So beginnt auch ihre Bibel: Tu, was du willst. So, die Versuchung, den Teufel anzubeten, ist nicht, ihn als Person anzubeten, sondern der Versuchung zu unterliegen, dass Dinge in unserem Leben wichtiger werden, als Gott es ist. Und ich sage mal ganz ehrlich, es ist leicht, dass uns etwas wichtiger wird als Gott. Stimmt das? Okay, ihr seid jetzt sehr still, aber uns werden leicht Dinge wichtiger als Gott. Kann das sein? Wenn wir ein großes Problem konfrontieren, woran denken wir mehr? Mehr an Gott oder mehr an das Problem? Wenn uns Menschen sehr, sehr wichtig sind, womit beschäftigen wir uns mehr? Mit den Menschen oder mit Gott? Wenn uns irgendetwas ganz wichtig wird, immer das, was uns wichtiger wird als Gott und unsere Beziehung zu Gott, das ist letzten Endes der Götze, den wir anbeten. Und in der Welt, in der wir leben, die so materiell ist, dass es immer nur ums Haben, Haben, Haben geht, ist es sehr leicht, Gott aus den Augen zu verlieren oder andere Dinge zumindest bis auf seine Größe heranwachsen zu lassen. Im Übrigen, der größte Götze, den ich glaube, den es auf dieser Welt gibt, ist das eigene Ich. Und hier ist wieder ein Problem mit unserer Identität. Wenn wir denken, dass wir genauso wichtig sind wie Gott, haben wir ein Problem. Gott ist wichtiger als wir, stimmt das? Gott ist größer und er verdient die Anbetung. Das heißt, ich muss mich auch einsortieren können unter die Herrschaft Gottes. Jesus hat das verstanden und sagt: Hey, du sollst nur Gott anbeten und nur ihn alleine und nichts anderes. Und die Lüge des Teufels ist hier doch wieder die: Er gibt dir alles. Und die Wahrheit ist, alles gehört in Wirklichkeit Jesus, weil er ist Gott. So, versteh das mit mir zusammen. In diesen drei Bereichen werden wir vom Teufel immer wieder angeschossen werden in unserer Identität. Bist du wirklich Kind Gottes, obwohl das alles in deinem Leben passiert? Komm, zeig nach außen, als wärst du der Überflieger, als wärst du richtig gut. Nimm Dinge so richtig wichtig und gib ihnen die ganze Energie deines Lebens. Jesus hat verstanden, dass er seine Identität in seinem himmlischen Vater vor all diese Dinge stellt. Ich möchte mit uns zum Schluss kommen und noch folgende Punkte ganz schnell für euch aufsummieren. Wie lebe ich in meiner Identität als Sohn oder als Tochter Gottes? 4 Punkte, und das sind im Grunde genommen nur 4 Sätze, und die gehen folgendermaßen. Erstens, wenn du deine Identität als Sohn, Tochter, als Kind Gottes wirklich in dir verankern möchtest, dann musst du dein Denken vom Wort Gottes prägen lassen. Und ich weiß, man soll in Predigten nicht immer du musst sagen, aber ich gehöre zu den Predigern, die gerne du musst sagen. Wenn man muss. Weil wenn du willst, dass dein Denken so ist wie Gottes Denken über dich, muss Gottes Wort dein Denken prägen. Und das bedeutet, dass Gottes Wort mehr Raum in deinem Leben haben darf als alles andere, weil sonst wird es dein Denken nicht prägen. Und zweitens, wir müssen nichts beweisen. Wir müssen nichts beweisen. Ich sage das nochmal. Wir müssen nichts beweisen. Wenn wir gebetet haben, haben wir gebetet. Wenn wir versucht haben zu helfen, haben wir versucht zu helfen. Wenn wir versucht haben, es richtig zu machen, haben wir es versucht. Und wenn es falsch war, entschuldigen wir uns. Wir müssen nicht beweisen. Wir können mit unseren Fehlern umgehen und wir wissen unseren Wert. Wir sind durch Jesu Blut erkauft, weil er uns unsere Schuld vergeben hat. Und drittens, wir sind Söhne und Töchter, weil wir Gott gegenüber eine Freiheit haben, sogar unverschämt zu sein. Wir dürfen uns Gott auf eine gebetsmäßig unverschämte Art und Weise nähern, indem wir ihn einfach bitten und bestürmen und wissen, Gott holt uns raus. Ich habe einen Schlüssel zum Haus meiner Eltern. Und wenn meine Eltern nicht da sind, dann nehme ich den Schlüssel, okay, die wohnen weit weg, das ist selten, und dann gehe ich aber einfach rein. Und wenn ich da reingehe, ist das Erste, was ich tue, an den Kühlschrank zu gehen und mir einfach irgendwas zu nehmen. Und würden meine Eltern nach Hause kommen und sagen, was machst du da, würde ich sagen, ich bin euer Sohn, ich esse hier. Und genauso ist es mit unserem himmlischen Vater. Wir sind seine Kinder und wir dürfen ihn bestürmen, wir dürfen zu ihm kommen. Und der vierte Punkt ist, Kinder haben den Charakter des Vaters. Deswegen sei liebend, sei großzügig, sei vergebend, sei wie er. Wenn du in diesen vier Gedanken lebst, ich fasse sie nur noch ein letztes Mal zusammen und dann beten wir. Lass dein Denken von Gottes Wort predigen. Hör auf, Dinge beweisen zu wollen, die nicht der Realität entsprechen. Benimm dich wie ein Kind Gottes und bestürm seinen Thron genauso. Und hab das Wesen, den Charakter deines Vaters. Sei liebend, sei großzügig, sei vergebend wie er. Hey, dann lebst du in der Identität Jesu Christi und du wirst die Anfechtung deiner Identität überstehen. Letzte Wahrheit für heute Morgen. Es gibt keine Kinder Gottes, denen der Vater weniger nahe ist. Es gibt nur Kinder, die dem Vater weniger nahe sind. Und diese Korrektur in deinem Herzen kannst du heute Morgen vornehmen. Es gibt keine Kinder, denen der Vater heute Morgen weniger nahe ist. Er ist jedem von uns gleich nahe. Die Frage ist, wie nahe unser Herz ihm ist. Und das können wir heute Morgen miteinander korrigieren. Und das möchte ich mit uns beten. Und lasst uns dazu doch noch einmal zusammen aufstehen. Vielleicht lassen wir mal so eine ganz kurze halbe Minute der Stille zu, damit der Heilige Geist uns zeigen kann, wo er in unserem Herzen arbeiten möchte. Mein Anliegen für heute Morgen ist, dass du tief verwurzelt bist in dieser Identität, ein Kind Gottes zu sein. Unerschütterlich, fest gepflanzt. Ein Bewusstsein der Liebe des himmlischen Vaters. Ein Bewusstsein der Kraft der Erlösung in Jesus Christus. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass wenn du zu diesem Jesus noch nicht Ja gesagt hast, ihn noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, ihn noch nicht zum Retter deines Lebens gemacht hast, ihn nicht in dein Leben eingeladen hast oder besser gesagt, du dein Leben noch nicht an ihn ausgeliefert hast, dass du das heute Morgen tust. Und ich würde dich ermutigen, dass du, während wir gleich nochmal singen oder ein Musikstück hören, du vorkommst und wir hier vorn mit dir beten und Jesus in dein Leben einladen. Und da, wo du weißt, dass du in deiner Identität angefochten bist, bring doch jetzt in diesem Moment deinen Kampf vor Gott. Und vertrau ihm. Vertrau dich ihm an. Liefer dich ihm aus. Himmlischer Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist in diesem Moment wirkt und die Wahrheit deines Wortes in unsere Herzen pflanzt. Wir ehren dich dafür, preisen dich. Und Vater, ich segne jeden einzelnen Menschen als dein Kind. geh mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, mit jedem Einzelnen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Gott mit euch.